ARD Sounds.
Allein schon die Namen Camarasaurus, Brachiosaurus, Vulcanodon, Astrodon, das sind die mit den langen Hälsen und den dicken Beinen. Die gehören alle zu den sogenannten Sauropoden. Und diese Sauriergruppe ist jetzt um eine Art reicher. Es geht um einen Fund in Südamerika, genauer im argentinischen Teil von Patagonien aus der Jurazeit, ungefähr 150 Millionen Jahre alt. Was macht diese neue Saurierart so besonders?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und ich stelle diese Frage Professor Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Er hat die Untersuchungen der gefundenen Skelettteile geleitet. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für diese IQ-Podcast-Folge.
Kein Problem, sehr gerne.
Bicharacosaurus dionidei. Cooler Name. Wer hat den erfunden?
Ja, das geht auf meine Doktorandin zurück, die ja auch Erstautorin der Studie ist, die Alexandra Reuter. Und die fand es halt einfach sehr schön, diesen Ausdruck Bicharaco, den halt der lokale Farmer benutzt hat, um das Stück sozusagen ja anzukündigen.
Was heißt denn Bicharaco?
Bicharaco, also Bicho im Spanischen, ist eigentlich halt irgendwie so ein Tierchen oder ein Tier und wird häufig für Insekten genommen zum Beispiel oder was weiß ich was. Und Bicharaco ist sozusagen eine Superform davon, also halt ein großes Tier.
Das ist der erste Teil vom Namen Bicharacosaurus und dann Dionidei. Sie haben den Farmer schon erwähnt, das ist der Name von dem Finder, oder?
Genau, das ist der Name von dem Farmer, der das Ding ursprünglich mal gefunden hat und uns das dann auch gezeigt hat. Und natürlich wollten wir uns da auch dann erkenntlich zeigen und haben halt das Stück nach ihm benannt.
Und Spanisch deswegen, Fundort in Argentinien, in Patagonien ganz genau. Das hat eine längere Geschichte, warum Sie sich da gerne rumtreiben, oder?
Ja, ich bin schon eine ganze Weile in Patagonien unterwegs. Also wir arbeiten da jetzt seit 25 Jahren. Und die Geschichte dahinter ist im Prinzip, dass wir also dort in Gesteinen jurassischen Alters arbeiten. Der Jura ist die mittlere Periode des Erdmittelalters, also der Dinosaurierzeit. Und praktisch fast alles, was wir so über Dinosaurier zu wissen glauben, aus dieser Zeit stammt eigentlich von der nördlichen Halbkugel. Und von daher waren wir halt sehr interessiert daran, rauszufinden, was denn die südliche Halbkugel dazu zu sagen hat.
Was hat denn die südliche Halbkugel dazu zu sagen? Oder vorher noch eine Fußnote eingeschoben, Jura, mittlere Saurierzeit, da sind wir so bei 200 bis 150 Millionen Jahre ungefähr, oder die Hochzeit?
Genau, da sind wir bei 200 bis 150 Millionen Jahren. Die Fundstelle bzw. halt die Gesteinseinheit, in der wir arbeiten, die sogenannte Canyon-Calcario-Formation, die hat so ein Alter so irgendwo zwischen 160 und 155 Millionen Jahren.
So genau kann man das datieren?
Wir haben relativ genaue Datierungen. Das Problem ist natürlich, wir können dann immer nur einzelne Gesteinsschichten datieren. Das geht eigentlich immer nur mit irgendwelchen vulkanischen Einlagerungen. Glücklicherweise haben wir da vulkanische Aschen in dieser Formation. Das heißt, da kriegen wir dann natürlich ein sehr genaues Datum. Allerdings, also darunter und darüber liegen ja auch noch Gesteine. Und das heißt, also sie wird wahrscheinlich etwas älter auch noch sein als diese Gesteinsschicht und etwas jünger als diese Gesteinsschicht, die gesamte Einheit. Aber damit kommen wir dann halt so relativ genau auf diese Alterseinstufung.
Und geologisch, was macht den Fundort sonst noch besonders? Oder war das ein riesiger Dinosaurierfriedhof, den Sie da zufällig gefunden haben und jetzt Stück für Stück freilegen? Wie sieht's da aus oder wie sah es da aus?
Ja, ein riesiger Dinosaurierfriedhof war es leider nicht. Jeder Fund braucht sehr, sehr viel Arbeit. Also wir haben neben den Sachen, die wir natürlich jetzt da von den Farmern oder sowas gezeigt gekriegt haben, haben wir natürlich auch selber sehr viel gesucht dort in dieser Formation. Leider sind Funde relativ selten. Allerdings das Schöne ist, wenn man was findet, ist es meistens was Schönes. Also zumindest irgendwie halt ein paar zusammengehörige Knochen oder zum Teil halt sogar dann teilartikulierte Skelette, also noch im Zusammenhang liegende Skelette. Das ist ganz nett. Es war damals offenbar so ein Becken irgendwie in einem, ja, vielleicht so Mittelgebirgsbereich oder so, durch das halt mehrere größere Flüsse offenbar geflossen sind, zum Teil sich auch Seen entwickelt haben. Und dort sind also dann Sandsteine und Tonsteine abgelagert worden, die halt dann natürlich auch die Tiere beinhalten, die da halt so gelebt haben. Es war anscheinend ein relativ dicht bewaldeter Bereich. Also wir finden auch sehr, sehr viele Reste von Baumstämmen und anderen Pflanzen dort. Also sehr anders als heute. Heute ist ja im Prinzip dieser zentrale Bereich Patagoniens eigentlich eine Wüste. Aber halt zur Jurazeit sah es da noch ein bisschen anders aus.
Und Klima eher so feucht, heiß wahrscheinlich, oder?
Es war wahrscheinlich feucht warm. Also generell war der Jura eine Periode, wo es deutlich wärmer war als heute. Und also diese Flussablagerungen, die wir da haben, und Seeablagerungen deutet halt auch darauf hin, dass da zumindest relativ guter Wasserzufluss auch war. Also es dürfte nicht so ganz so trocken gewesen sein.
Wir haben noch gar nicht über das Aussehen von Bicharaco gesprochen. Sie haben ja nicht ein komplettes Skelett gefunden, sondern wie viel?
Also wir haben von dem neuen Tier große Teile der Wirbelsäule, einen Teil vom Becken, aber leider auch nicht viel mehr. Also die Beine kennen wir leider nicht und den Schädel kennen wir leider auch nicht. Glücklicherweise ist es bei diesen Langhalssauriern so, dass die Wirbel sehr kompliziert gebaut sind, sehr reich strukturiert und damit halt eine Menge Merkmale besitzen, die es uns erlauben, also dieses Stück dann auch einordnen zu können.
Das heißt ungefähr Optik, Größe, Gewicht, was können Sie sagen?
Also von dem, was wir haben, dürfte es sich um ein Tier gehandelt haben, was so um die 20 Meter lang war oder so. Wahrscheinlich dann ein Gewicht so irgendwie von 10 bis 15 Tonnen. Also schon ein recht großes Tier.
Jetzt sagen Sie, von den Beinen haben Sie gar nichts übrig oder auch keinen Kopf. Und trotzdem ist klar, das ist eine völlig neue Art. Jetzt verzeihen Sie meine Ignoranz, aber wenn ich mir hier diese Sauropoda so anschaue, also aus der Gruppe, aus der der kommt, die sehen irgendwie alle gleich aus. Also für mich als Laie, wie können Sie denn so sicher sein? Wie analysiert man das?
Die Sauropoden sehen im Großen und Ganzen vom Körperbau alle sehr, sehr ähnlich aus. Das sind halt diese typischen Dinosaurier mit langem Schwanz, langem Hals, kleinem Kopf und sehr massivem Körper.
Und Stampferbeine, genau. Und riesig.
Es gibt halt schon gewisse proportionelle Unterschiede, aber wie gesagt, die haben wir natürlich jetzt da auch nicht so richtig repräsentiert, weil uns halt die Beine und so fehlen. Aber wie gesagt, die haben einen sehr komplizierten Bau der Wirbelsäule, also diese Wirbel haben jede Menge Strukturen, zum Beispiel halt Laminae, die wichtigen Strukturkomponenten des Wirbels miteinander verbinden. Und die sind bei den Sauropoden sehr arttypisch. Also anhand deren kann man Arten erkennen. Und halt von der Struktur der Wirbel passt halt der neue Dinosaurier in keine der bekannten Arten rein.
Also, da frage ich jetzt einfach nochmal nach. Das ist sicher eine neue Art mal wieder, die man entdeckt hat.
Das ist sicher eine neue Art. Also da sind wir uns sehr, sehr sicher. Und man muss natürlich auch dazu sagen, einfach, was die Sache ja auch spannend macht für uns bei dieser Arbeit. Ich habe es ja schon erwähnt, wir wissen halt einfach aus dem Jura der südlichen Halbkugel sehr, sehr wenig. Von daher ist es auch einfach extrem wahrscheinlich, dass fast alles, was wir finden, irgendwas Neues ist, weil wir einfach bisher noch überhaupt nichts kennen.
Warum eigentlich nicht? Warum hat man so viele Funde in der Nordhalbkugel und im Süden so wenig?
Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Also zum einen ist es halt so, dass natürlich die Paläontologie als Wissenschaft praktisch eine europäische Erfindung ist. Das heißt also, die Forschung hier hat sehr viel früher begonnen als in anderen Teilen der Welt. Dann kam natürlich Nordamerika, kam dann relativ schnell dazu. Das heißt also, wir haben einfach eine sehr viel längere Forschungsgeschichte in der nördlichen Halbkugel. Und auch Gesteine des Jura sind halt dann doch noch deutlich seltener als zum Beispiel Gesteine der Kreidezeit. Wir kennen ja gerade aus Argentinien auch jede Menge Dinosaurier aus der Kreidezeit, aber halt jurassische Gesteine sind dort einfach sehr viel seltener. Und man muss halt schon ein bisschen suchen, um da was zu finden, wo dann auch die Häufigkeit da ist, dass man dann halt auch wirklich Dinosaurier findet.
Und diese neue Art, jetzt Bicharacosaurus, wie würden Sie beschreiben, was ist es für ein Puzzlestück in dem mageren Bild, das Sie bisher schon von dieser Weltgegend haben, aus dem Jura?
Ja, also wir haben halt insgesamt wirklich noch sehr, sehr wenig. Also es gibt, das ist jetzt der dritte Langhalssaurier, der aus dieser Formation bekannt ist. Wir haben vor ein paar Jahren schon einen anderen beschrieben auch. Es scheint halt so zu sein, dass doch die Fauna dort unten, also dass die Tiere doch relativ anders waren als das, was wir zum Beispiel aus der Morrison-Formation aus Nordamerika kennen. Die Morrison-Formation ist praktisch so das gleichalte Äquivalent in Nordamerika. Und das ist so, dass so eine klassische Dinosaurierformation, da kommt zum Beispiel Diplodocus her oder Brontosaurus, Brachiosaurus, Stegosaurus, das sind so typische Dinosaurier der Morrison-Formation. Und wir haben zwar ähnliche Gruppen in Südamerika offenbar repräsentiert, aber halt die ganzen Arten sind anders. Und wir haben auch gerade jetzt halt bei Bicharacosaurus haben wir bestimmte Sachen, wo halt eine Merkmalskombination an den Wirbeln da ist, die sich so bei den nördlichen Vertretern nicht findet. Also das große Problem, was wir natürlich haben, ist schlicht und ergreifend, dass es, wie gesagt, aus dem Süden bisher sehr, sehr wenig gibt. Das heißt, wir können es fast nur mit Sachen aus dem Norden vergleichen. Da besteht dann natürlich halt mehr oder weniger, ja, automatisch die Gefahr, dass wir es natürlich dann irgendeiner Gruppe zuordnen, die wir aus dem Norden kennen. Aber es kann durchaus auch sein, dass eventuell diese Tiere ganz eigenen Entwicklungslinien angehören, von denen wir halt bisher einfach kaum noch was wissen. Und da sind dann halt solche Sachen wirklich einzelne Puzzlestücke. Und wir hoffen natürlich auf weitere Funde und dass wir dann irgendwie im Laufe der Zeit vielleicht ein etwas klareres Bild davon kriegen, was da so abgegangen ist.
Darf ich da noch mal zur wissenschaftlichen Methodik fragen? Sie haben vorhin so schön erklärt, wie man an den komplizierten und unterschiedlichen Wirbelteilen diesen Laminae erkennen kann. Der gehört da dazu oder da auf keinen Fall. Machen Sie auch Genanalysen? Muss man da was von den Knochen runterschaben? Oder welche Werkzeuge stehen Ihnen dann noch zur Verfügung?
Also Genanalysen gehen halt leider natürlich nicht, weil genetisches Material überlebt solche langen Zeiträume nicht. Das heißt, wir haben also nur die versteinerten Knochen und wir können halt nur mit den morphologischen Merkmalen arbeiten, also den anatomischen Merkmalen, die wir haben. Das machen wir natürlich inzwischen auch nicht mehr allein so, dass wir uns halt irgendwelche besonderen Merkmale oder sowas raussuchen, sondern wir versuchen halt praktisch mithilfe von Datenmatrizen diese ganze Merkmalskombination zu summieren und dann gibt es Computerprogramme, die das halt mit ähnlichen solchen Matrizen von anderen Tieren vergleichen und halt gucken, wie groß sind die Ähnlichkeiten, wie groß sind die Unterschiede und die das dann bewerten können, was das halt bedeutet, in welche Gruppe er reingehören kann, welche Gruppe eher ausgeschlossen ist und so weiter.
Und in diese Datenbanken speisen alle Ihre Kollegen, Kolleginnen weltweit ihre Funde ein?
Mehr oder weniger ja. Also es ist halt so, dass das natürlich irgendwann mal jemand, diese Sachen gehen jetzt auf Sachen aus den 90er Jahren zurück, irgendwann mal so eine Grunddatenbank gemacht hat und die benutzen dann praktisch die Leute und ergänzen halt neue Funde, ergänzen neue Merkmale, die sie feststellen bei diesen Funden. Und so werden halt diese Datensätze natürlich dann immer größer und immer ausführlicher.
Ich komme mir gerade so ein bisschen dumm vor, weil ich nach der Genanalyse gefragt habe und mir ist eingefallen, naja gut, bei den Menschenüberresten, die man so findet, die sind ja dann höchstens ein paar 10.000, 100.000 Jahre alt. Und tatsächlich der Unterschied ist, erklären Sie es mir bitte nochmal, bei den Dinos, das ist wirklich nur noch Stein. Also da ist gar nichts mehr übrig sozusagen, was man runterkratzen und analysieren könnte.
Da ist also nur in den absolut allerseltensten Fällen sind irgendwelche Reste der organischen Substanz erhalten. Allerdings nie irgendwie in einem Umfang, dass man da halt wirklich genetisches Material rauskriegen würde oder sowas. Also die ältesten Gensequenzen, die sich analysieren lassen, die sind irgendwie so vielleicht 100.000, 200.000 Jahre alt. Und wir bewegen uns jetzt hier bei 155 Millionen Jahren oder sowas. Da sind wir natürlich weit davon entfernt. Was natürlich schön ist, sagen wir mal, bei Wirbeltieren generell, die Knochensubstanz ist ja praktisch so ein Verbundwerkstoff. Also das besteht aus einer mineralischen Komponente. Das ist ein Calciumphosphat und dann natürlich organischen Komponenten. Das ist Kollagen und natürlich dann halt Blutgefäße und so weiter. Das heißt, die Blutgefäße und diese organischen Komponenten, das Kollagen und so, das verwest relativ schnell. Aber die mineralische Komponente, also dieses Calciumphosphat, ist ja im Prinzip schon ein Mineral. Das ist ja praktisch schon ein Stein. Und der bleibt mehr oder weniger halt auch über hunderte von Millionen Jahren fast unverändert vorliegen. Das heißt also, wir haben zwar keine organischen Substanzen mehr, aber die Form der Knochen, die bleibt im Prinzip sehr, sehr gut erhalten und selbst im mikroskopischen Bereich häufig, also wenn Sie so einen Knochen dann anschneiden und unter dem Mikroskop angucken, dann sieht der nicht großartig anders aus wie ein Knochen von einem Schaf oder sowas, was man vor 5 Tagen geschlachtet hat.
Als die Meldung kam zur neuen Saurierart, neu entdeckten Saurierart in Patagonien, unser eins denkt ja dann immer, oh ja, gestern oder letzte Woche hat da dieser Hirte oder Farmer was gefunden und zack, schon haben sie es analysiert. Dann schaut man den Text, sagt, oh, seit 25 Jahren graben sie dort und ich glaube, auch vor 25 Jahren wurden diese Knochenstücke da gefunden, also ein Vierteljahrhundert und jetzt kommt die Meldung, das heißt, das ist jetzt schon lange durch. Was haben Sie denn jetzt gerade auf dem Tisch liegen, wo vielleicht in 10 Jahren die Meldung dazu kommt?
Ja, es ist generell häufig eine längerfristige Sache. Da spielen eine Menge Sachen eine Rolle. Also in dem Fall jetzt von Bicharachosaurus war es halt so, das war wirklich ein Fund, der relativ früh in unserer Arbeit in Patagonien gemacht wurde, also beziehungsweise uns von dem Farmer gezeigt wurde. Das war 2001. Damals war ich gerade als Postdoktorand in Trelew am Museum beschäftigt, war also dort mit einem Stipendium. Wir haben dann auch mit der Ausgrabung angefangen, 2002, aber dann endete halt mein Stipendium. Ich bin wieder zurückgegangen nach Deutschland. Wir hatten mehrere Jahre niemanden vor Ort, der sich da weiter darum gekümmert hat. Wir
Ach,
hatten auch
dann
keine
liegen die Sachen
Finanzierung.
erstmal rum.
Genau,
Okay.
wir hatten keine Finanzierung für die weitere Grabung. Dann ging die Grabung 2011 weiter. Auch da halt so eine Dinosauriergrabung, gerade wenn man natürlich von außen reinkommt. Ich kann ja dann nicht irgendwie ein halbes Jahr in Argentinien verbringen, sondern das sind dann immer nur Kampagnen von 2, 3 Wochen oder sowas. Das reicht halt nicht, um so ein Stück auszugraben. Dann sind damals halt große Teile des Skeletts im Prinzip ausgegraben worden, aber dann gab es wieder mehrere Jahre, wo wir keine Finanzierung hatten für weitere Grabungen. Dann ging es 2018 weiter, also da sind dann die letzten Reste rausgeholt worden. Und seitdem lag das Ding dann in der Präparation. Also man muss ja noch die Gesteinsreste entfernen von den Knochen, die noch da dran haften. Und ja, dann halt Anfang der 2020er hat dann die Alexandra, meine Doktorandin, das halt übernommen als Aufgabe, dieses Stück zu bearbeiten. Und ihre Ergebnisse haben wir halt jetzt dann publiziert. Das heißt also, genau, wenn man irgendwo in der Presse liest, da ist ein neuer Dinosaurier gefunden worden, das ist meistens schon ein paar Jahre her. In dem Fall ist es jetzt vielleicht extrem lang, aber es ist also nicht ungewöhnlich, dass da irgendwie schon mal 5 bis 10 Jahre oder sowas vergehen.
Die Teile sind jetzt ausgestellt oder zumindest eingelagert natürlich in Argentinien. Die bleiben dort. Woran arbeiten Sie jetzt gerade?
Genau, also alles, was wir in Argentinien finden, bleibt in Argentinien. Es ist halt nach dortiger Gesetzeslage Eigentum des Landes. Es liegt jetzt da im Museum in der Sammlung und wird eventuell da auch ausgestellt. Wir haben natürlich weitergearbeitet auch in der Canon-Carcario-Formation, haben noch ein paar weitere Dinosaurier auch gefunden. Da ist jetzt eine ganze Reihe von Material, was jetzt gerade in der Präparation liegt in Argentinien, was wir dann hoffentlich auch demnächst halt zur Bearbeitung kriegen. Und da sind wahrscheinlich auch wieder spannende Sachen dabei dann.
Darüber hören wir dann in ein paar Jahren, spätestens, vielleicht auch schon früher. Ich freue mich drauf. Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie hat die wissenschaftlichen Untersuchungen an Bicharachosaurus Dionidei geleitet. Danke für die Einblicke.
Ich danke für das Interesse.
Und danke euch fürs Zuhören bis hierher. Wir verlinken in den Shownotes auch noch eine andere Saurier-IQ-Folge, nämlich die von Mirasaura Graufogeli aus den Vogesen. Auch eine interessante Fundgeschichte, falls da Interesse ist. Ich bin Birgit Magiera aus dem IQ-Team und sage bis bald.